Kurz nach 10 hatten wir die Freude, meine Frau und ich am Flughafen in Langenhagen Ehepaar Soltau abzuholen. Freitagabend ist ja immer ein interessanter Tag. Dann stehen sie da im Ankunftsbereich und sehen, wie viele Leute dort warten. Und dann öffnet sich dann immer diese Klapptür, diese automatische Klapptür, und der nächste kommt durch. Und es ist immer hochinteressant, wer geht dann zu wem? Und wie treffen die sich? Und wie lange küssen die sich? Und bei Soltaus dauerte das etwas länger, bis sie rauskam. Ich dachte, was ist jetzt los? Vielleicht ist ein Koffer verloren gegangen. Hauptsache nicht der Koffer mit dem Manuskript. Alles andere kann gerne in Wien geblieben sein. Hauptsache, er bringt sein Manuskript mit. Und während wir so warteten und hofften, dass das Manuskript mit sein möge, machten wir eine interessante Entdeckung. Die Leute, die da herauskamen aus dieser Klapptür, manche strahlten. Manche gingen mit einem solchen lächelnden Gesicht daraus und andere eher gelangweilt, müde. Wer waren die Leute, die strahlten? Das waren die, die damit rechneten, dass sie erwartet wurden. Die damit rechneten, dass da jemand stand und auf sie speziell warten würde. Und das war hochinteressant, als wir dieses Prinzip einmal entdeckt hatten, das dann zu beobachten. Wie kommt jetzt der Nächste raus? Strahlend oder gelangweilt oder einfach nur müde? Erwartung. Erwartungsfroh, weil ich weiß, da ist jemand, der empfängt mich, der kümmert sich um mich, der freut sich auf mich. Und ich bin glücklich, bei dem zu sein. Wenn man den zweiten Petrusbrief liest, dann spürt man, dass Petrus sich nach erwartungsvollen Lesern und Hörern sehnt. Er will, dass seine Leute, seine Leser voller Erwartung leben. Und man hat den Eindruck, wenn man in diese Zeilen hineinsteigt, und das ist ja unsere große Hoffnung, dass das gelingen möge, dass Sie in Ihren Bibeln das mitverfolgen, und wenn Sie keine Bibel dabei haben, Sie finden es in Ihrem Programmheft auch. Wir haben also extra die Bibeltexte dort nochmal abgedruckt, dass Sie da auch was reinschreiben können, wenn Sie möchten. Es kommt einem so vor, als ob Petrus seine Leute an die Hand nehmen möchte und sagen, seht mal, wie gut wir das als Christen haben. Seht mal, wie unendlich gut wir das als Christen haben. Gleich im ersten Vers, wo er sagt, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, an die schreibe ich. Wie gut. Und habt immer vor Augen, Leute, wie wichtig die Aufgaben sind, die Jesus uns gegeben hat und wie spannend unser Leben in der Nachfolge Jesu ist. Und in Vers 5 sagt er dann, setzt allen Eifer daran. Seid eifrig, Leute, seid leidenschaftlich. Luther übersetzt das so, wendet alle Mühe daran. Aber Mühe hat immer so etwas Mühsames. Es ist Eifer hier gemeint eigentlich. Eine ganz positive Mühe. Und nochmal in Vers 10, seid umso eifriger bestrebt. Tut das mit Leidenschaft, mit ganzer Hingabe. Und so wollen wir auch allen Eifer daran setzen, diesen kleinen, aber doch sehr gewichtigen Petrusbrief miteinander zu studieren. Und wir werden sehen, dass diese drei Kapitel wie ein Vermächtnis sind. Das sehen Sie hier in Vers 12 bis 13 und 14 und 15 im ersten Kapitel. Das ist so ein Einschub, aber da macht Petrus eigentlich diesen Vermächtnischarakter deutlich. Ab Vers 12 lese ich mal Kapitel 1. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, also in diesem sterblichen Körper, euch zu erwecken. Man kann übersetzen, euch wach zu rufen und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Das ist sein Vermächtnis. Und wir fragen uns, warum will er uns an etwas erinnern, was uns schon bekannt ist? Hier, Vers 12, nicht? Er sagt, obwohl ihr es doch wisst und gestärkt seid in der Wahrheit. Und warum sagt Petrus, dass er genau das für richtig hält? Ich halte es für richtig, das zu machen, solange ich hier in diesem sterblichen alten Leib noch über die Erde krieche. Das gilt ja doch auch für viele Besucher der Bibeltage, was hier steht in Vers 12. Ihr wisst es und ihr seid gestärkt in der Wahrheit. Das geht doch vielen so. Und trotzdem, sagt Petrus, will ich euch immer wieder an die gleichen Wahrheiten erinnern. Um euch zu stärken, um euch zuzurüsten, um euch zu ermutigen, offensichtlich brauchen wir das. Wir können noch so gut bewandert in der Bibel sein, noch so viel theologische Erfahrungen gesammelt haben, offensichtlich brauchen wir das. Und Paulus hat das ja mal ähnlich formuliert. In Philipper 3, Vers 1, da sagt er, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Also auch Paulus hat auf die Wiederholung gesetzt. Und sogar der Herr Jesus hat gesagt, dass ein guter Bibellehrer, ein guter Bibelausleger wie ein Hausvater ist, der Neues und Altes ausgraben muss. Matthäus 13, Vers 52, jeder Schriftgelehrte, der für das Reich Gottes unterrichtet ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das Alte muss immer wieder gesagt werden, offensichtlich. Das ist nie selbstverständlich. Möge Gott uns auch die richtige Mischung schenken, diese Balance zwischen Altem und Neuem, zwischen dem, was wir bekräftigen an Erkenntnissen, die wir schon haben, und Neuem, was wir dazulernen. Wir brauchen beides. Manchmal hören und lesen wir ja biblische Lehren, die wir schon lange kennen und sind doch ganz neu von ihnen ergriffen. Ich erinnere mich daran, wie ich als junger Pastor in Bremen, weil ich dort zu tun hatte, einen Evangelisationsabend von Theo Lehmann besucht habe. Viele Jahre zurück liegt das. Und ich hatte an dem Tag erfahren, telefonisch von meiner Frau, dass ein guter Freund von uns in Brasilien als Missionar ums Leben gekommen war. Es war eine furchtbare Nachricht und es hat einen irgendwie wie betäubt. Und abends saß ich dann in dieser Evangelisation von Theo Lehmann. Und das, was er da predigte, predigte er natürlich vor allem für Nichtchristen. Und ich kann Ihnen sagen, es hat mich so getröstet. Diese alte Wahrheit, die noch primär an Nichtchristen adressiert war. Und dadurch hat Gott gebraucht, um mich, jungen Pfarrer, ja, aufzurichten in dieser ganz speziellen Situation. Gott gebraucht sein Wort. Ich denke, das ist das Geheimnis. Wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Wort auslegen, wenn wir Gottes Wort hören, es hat eine ganz eigene Kraft, unser Leben zu bewegen und zu rühren und zu verändern. Und nichts anderes hat diese Kraft wie das Wort Gottes. Und deshalb will Petrus die ihm verbleibende Lebenszeit nutzen, seine Leute mit Gottes Wort zu beschäftigen, mit nichts anderem. Auch als Apostel muss er ja jetzt sein Haus bestellen gewissermaßen. Vers 15, da sagt er, ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt, dass es bei euch bleibt. Und viele Ausleger meinen, und ich halte das auch für wahrscheinlich, dass Petrus hier anspielt möglicherweise auf das Markus-Evangelium. Er hatte ja eine sehr enge Verbindung zu Markus, den er mal meinen Sohn nennt, meinen geistlichen Sohn, seinen Schüler. Und offensichtlich ist das Markus-Evangelium sehr stark von Petrus geprägt gewesen, weil die beiden so eng zusammenarbeiteten. Und möglicherweise ist dieser 15. Vers auch darauf schon ein Hinweis. Sie können das ganz gut sehen, wenn Sie eine Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 43 lesen. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, aber Sie können sich die Stelle notieren. Apostelgeschichte 10, 34 bis 43. Der Grundriss dieser Predigt ist der Grundriss des Markus-Evangeliums. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, ein weiterer Hinweis, dass Markus offensichtlich das Evangelium in der Anordnung dargestellt hat, wie Petrus oft gepredigt hat. Da war eine enge Verbindung. Und über das Markus-Evangelium hat also auch Petrus dafür gesorgt, dass das, was er an apostolischer Erfahrung hatte und an was Gott ihm offenbart hatte, weitergegeben wurde. Und bei Petrus geht es jetzt also auf die Zielgerade seines irdischen Lebens und darum unbedingt noch dieser zweite Brief. Das muss noch sein, das hat Gott ihm klar gemacht. Das ist wie ein Vermächtnis, geschrieben im Schatten der nahen Hinrichtung und im Licht des nahen Heimgangs. Und wir wollen in diesen beiden Tagen nun versuchen, ja, wenn das geht, das ist unser Ziel. Kirchenväter den Text nicht zitieren in ihren Schriften. Die alte Kirche war überhaupt sehr vorsichtig, wenn ein Text einen Apostelnamen trug,
Das musste noch nicht unbedingt von einem Apostel stammen, weil damals etliche Fälschungen im Umlauf waren. Davor warnt ja auch Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 2, wo er sagt, lasst euch nicht so schnell erschüttern durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Es gab damals also offensichtlich etliche Fälschungen, die sich auf Apostel beriefen und nicht von Aposteln stammten. Nicht überall, wo Apostel drauf stand, war auch Apostel drin. Und Origenes berichtet im 3. Jahrhundert, dass der 2. Petrusbrief umstritten sei. Er kennt ihn selbst aber an. Im 4. Jahrhundert ordnet Eusebius den 2. Petrusbrief den sogenannten Antilegomena zu. Das sind jene Schriften, bei denen noch in den Gemeinden nicht die letzte Entscheidung gefallen ist, ob man die wirklich zum Kanon dazuzählen will. Auf dieser Liste steht der 2. Petrusbrief, der 2. und 3. Johannesbrief und der Jakobusbrief. Und schließlich Hieronymus im 4. Jahrhundert und Anfang des 5. Jahrhunderts nimmt diesen Brief in seine Vulgata auf, also die lateinische Übersetzung der Bibel, hält diesen 2. Petrusbrief auch für echt, berichtet aber davon, dass einige Anfragen wegen seines auffälligen Stils geäußert haben, der sich vom Stil des 1. Petrusbriefes unterscheidet. Ein wenig jedenfalls. Ja, möglicherweise wurde dieser Petrusbrief am Anfang von vielen Kirchenvätern nicht aufgenommen, da er sehr klein war. Da Petrus wahrscheinlich schon kurz nach seiner Abfassung gestorben ist und sich selbst nicht mehr lange für die Autorisierung einsetzen konnte und eben auch wegen dieser schon erwähnten besonderen Vorsicht bei Schreiben, die den Namen von Aposteln trugen und oftmals Fälschungen waren. Es gab ja gerade auf den Namen Petrus etliche andere Texte, die sogenannte Offenbarung des Petrus, das Petrus-Evangelium, die Petrus-Akten, die alle dann aufgeflogen sind als offenkundige Fälschungen, da sie der sonstigen Lehre des Neuen Testaments nicht in allem entsprachen. Aber dieser 2. Petrusbrief hat sich durchgesetzt. Er hat sich durchgesetzt, trotz dieses strengen Ausscheidungsprozesses, weil im Laufe der Zeit immer deutlicher wurde, dass er wohl doch von dem Apostel stammen musste. Ein anderer Kritikpunkt besteht darin, dass man bei Petrus die Erwähnung des sogenannten Corpus Paulinum findet. Er redet also von einigen anderen Paulusbriefen, die zu der Zeit offensichtlich im Umlauf waren. Da hat man gesagt, ja, die gesamte Sammlung der Paulusbriefe kann zur Zeit des Petrus noch nicht fertig gewesen sein. Aber Petrus spricht gar nicht von einer umfassenden Sammlung der Paulusbriefe. Er redet hier nur von einigen Briefen des Paulus, die auch ihm bekannt waren. Und es ist völlig logisch anzunehmen, dass die Apostel ihre Briefe untereinander lasen und dass also auch Petrus zu dieser Zeit durchaus einige der Paulusbriefe gekannt haben dürfte. Schließlich haben die Kritiker auf stilistische Unterschiede zwischen dem 1. und dem 2. Petrusbrief hingewiesen. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung. Nämlich der 1. Petrusbrief wurde einem Sekretär namens Silvanus diktiert. Das steht in 1. Petrus 5, Vers 12. Für den 2. Petrusbrief nennt Petrus keinen Sekretär. Vielleicht hat er ihn selbst geschrieben, vielleicht hat er einen anderen Sekretär damit beauftragt und es wäre durchaus denkbar, dass den Sekretären eine gewisse Formulierungsfreiheit auch gegeben wurde, die dann nachträglich von Petrus gewissermaßen akzeptiert und beglaubigt worden ist. Jedenfalls kann diese Tatsache unterschiedlicher Sekretäre durchaus ein Grund dafür sein, warum an manchen Stellen der Stil des 1. Petrusbriefes sich vom 2. Petrusbrief unterscheidet. Und man muss zusätzlich bedenken, dass es auch viele stilistische Gemeinsamkeiten zwischen dem 1. und dem 2. Petrusbrief gibt. In beiden Briefen treten besonders viele Hapax Legomena auf. Das sind Begriffe, die nur einmal im Neuen Testament vorkommen. Sowohl der 1. Petrusbrief als auch der 2. Petrusbrief haben beide eine auffällig hohe Anzahl von Hapax Legomena. Das unterscheidet sie von anderen neutestamentlichen Texten. Das unterscheidet sie aber nicht voneinander, sondern es ist eher ein Hinweis darauf, dass hier ein und derselbe Autor mit einem großen Wortschatz schreibt und mit dem Mut, auch bis dahin im biblischen Zusammenhang eher ungewöhnliche Begriffe mit aufzunehmen und neu zu definieren. Eine weitere Gemeinsamkeit stellen jene Wendungen dar, die nur in den beiden Petrusbriefen zu finden sind. Zum Beispiel der Begriff Arete für Tugend oder Wohltat in 1. Petrus 2,9 und 2. Petrus 1,3. Oder der Begriff Apothesis. Sowohl im 1. als auch im 2. Petrusbrief kommt er vor. Oder diese spezielle Wendung, die auffällig im 1. und im 2. Petrusbrief ist, unbefleckt und untadelig. Das alles sind auffällige stilistische Gemeinsamkeiten. Das nächste Argument, das für die Echtheit des 2. Petrusbriefes spricht, ist ein Wortschatz, der sehr gut zu jener Begrifflichkeit passt, die Petrus in seinen Briefen, die Petrus in seinen Predigten in der Apostelgeschichte verwendet. Also der Wortschatz von Petrus' Predigten in der Apostelgeschichte findet sich signifikant wiedergespiegelt auch im Wortschatz des 2. Petrusbriefes. Ein starkes Argument dafür, dass der 2. Petrusbrief echt sei. Und ein letzter Grund sei hier noch erwähnt, der dagegen spricht, dass es sich um eine Fälschung aus dem 2. Jahrhundert handelt. Im 2. Petrusbrief spüren wir noch und sehen wir noch verhandelt das Problem, das die frühen Christen damit hatten, dass die Wiederkunft Jesu noch auf sich warten ließ. Im 2. Jahrhundert hatte man sich schon eher an diese Situation gewöhnt. Im 1. Jahrhundert aber war das noch ein brennendes Problem, eine die Christen umtreibende Frage, wann kommt er endlich und warum ist er noch nicht gekommen? Und genau diese Fragestellung finden wir auch im 2. Petrusbrief wieder. Und auch das spricht dafür, dass er aus der Feder des Apostel Petrus oder eines von ihm beauftragten Sekretärs durchaus stammen wird. Wir können also mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass diese Verse wirklich von unserem Petrus autorisiert sind. Wann dürfte er sie geschrieben haben? Nun, Kapitel 1, 13 bis 15 sprechen von seinem nahen Tod. Nach der Tradition ist er wohl um 67, 68 gestorben. Den 1. Petrusbrief kann man auf ca. 64 nach Christus datieren und daraus folgt dann, dass dieser 2. Brief irgendwann zwischen 65 und dem Tod des Petrus in 67, 68 entstanden ist. Also irgendwann zwischen 65 und 68 dürfte dieser Brief verfasst worden sein. Der Ort wird nicht genannt, aber wir wissen aus einer außerbiblischen Tradition, dass Petrus in Rom gekreuzigt wurde und es spricht nichts dagegen, dass er auch dort noch diesen Brief als letztes Vermächtnis geschrieben hat. Also dürfen wir das getrost wörtlich nehmen und uns darauf verlassen, dass es stimmt, was im 1. Vers des 1. Kapitels des 2. Petrusbriefes steht: Simeon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Er bezeichnet sich als Knecht, weil er unter der Autorität von Jesus steht. Und er bezeichnet sich als Apostel, weil das die spezielle Aufgabe ist, der spezielle Auftrag, den sein Herr ihm gegeben hat. Er ist Knecht Jesu Christi, er ist aber auch Apostel. Allerdings an dem entscheidenden Punkt steht der Apostel Petrus mit allen anderen Christen in einer Reihe, auch mit uns. Wir teilen alle denselben teuren Glauben. Und Glaube bedeutet hier zum einen den Glaubensinhalt, die Wahrheit des Glaubens, die Lehre des Glaubens, das, was wir glauben, die sachliche Seite. Und zugleich bedeutet Glaube aber auch das persönliche Ergreifen, dass sich jetzt auf diese Wahrheit verlässt, dass den Jesus Christus, der uns in dieser biblischen Lehre vorgestellt wird, persönlich im Glauben erfasst und ergreift. Und diese persönliche Seite des Glaubens, die Objektive voraussetzt, diese persönliche Seite wird hier wohl besonders betont. Wir haben diesen Glauben empfangen, schreibt er. Wir haben ihn persönlich empfangen. Und danach setzt der Apostel dann einen dicken Doppelpunkt. Jetzt soll dieser Glaube, diese persönliche Verbindung mit dem Herrn Jesus euer ganzes weiteres Leben prägen und kennzeichnen, sagt er. Also wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann kannst du nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist kein billiger Glaube, den er dir schenkt, sondern ein kostbarer. Und darum verändert er dich, wenn er dir diesen Glauben geschenkt hat, in der Folge auch nachhaltig. Natürlich, du wirst kein perfekter Mensch. Du wirst noch mit bestimmten Problemen zu kämpfen haben. Du wirst immer wieder Vergebung brauchen. Aber dennoch wirst du von ihm nachhaltig verändert. Und das ist ein roter Faden, der sich durch diesen 2. Petrusbrief hindurchzieht. Jesus hat dir einen übernatürlichen, göttlichen Glauben geschenkt. Und darum bewirkt er auch eine übernatürliche, göttliche Veränderung deines Lebens. deines Lebens. Und so kommt dann unser Thema zustande. Teurer Glaube, göttliches Leben. Das ist das Motto dieser Bibelarbeit. Menschlich gesprochen war es ein gewisses Risiko, dass Petrus diese teilweise ungewöhnlichen Begriffe verwendet hat. Also zum Beispiel göttliche Natur, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden. Das war ein gewisses Risiko, diese Begriffe aufzunehmen, weil man sie auch missverstehen könnte. So nach dem Motto, der Mensch kann irgendwie an seiner Vergöttlichung mitwirken. Und darum macht Petrus von Anfang an klar, wie dieses göttliche Leben zustande kommt. Wie? Auf welcher Grundlage steht ein Christ? Oder anders gesagt, was steht vor dem Doppelpunkt? Und da kommen wir zum ersten großen Kapitel unserer Gliederung, Römisch 1, der Grund des göttlichen Lebens. Dazu die Verse 1 und 2. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also, der Grund des göttlichen Lebens. Wie kommt dieser Glaube, wie kommt diese persönliche Verbindung zu Jesus zustande? Wodurch wird man Christ? Wie tritt man ein in dieses göttliche Leben? Petrus sagt hier wörtlich, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und dabei benutzt Petrus ein Wort, ein Konzept, das sonst sein Kollege Paulus ausführlich besprochen hat. Gottes Gerechtigkeit, dass ich mit Gott im Reinen sein darf, dass ich mit Gott versöhnt bin, dass er mich gerecht spricht, weil er mir meine Schuld vergibt, weil er mir die Vergebung anrechnet, die Jesus erwirkt hat durch seinen Opfertod am Kreuz. Das ist der entscheidende Wert unseres Glaubens, der ihn so kostbar macht, dass wir Anteil bekommen an der Gerechtigkeit von Jesus, dass sie auch für uns persönlich gilt, dass wir genauso rein vor dem Schöpfer dastehen, weil er uns seine Vergebung, seine Gerechtigkeit umlegt wie ein Kleid, so wie es in dem alten Lied heißt, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und darum übersetzt Luther 84, die Luther-Übersetzung 1984 gar nicht schlecht, wenn es dort heißt, wir haben im Glauben empfangen, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Und das meint Paulus in 2. Korinther 5,21, wenn er sagt, Gott hat uns diese Gerechtigkeit Christi geschenkt, umgelegt. Wörtlich heißt es dort, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir werden hineingezogen, hineingekleidet in die Gerechtigkeit Christi. Und diese Gerechtigkeit, diese Reinheit, diese Gotteskindschaft, die hat wirklich eine göttliche Qualität, weil sie uns von Gott selbst angerechnet wird. Von Gott selbst. Und so betont Petrus auch hier, dass unser Retter Jesus zugleich Gott ist. Denn so muss man das richtig übersetzen, die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesu Christi. Es sind also nicht zwei verschiedene Personen, wie das in manchen Übersetzungen den Eindruck erweckt. Also durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesu Christi, als ob hier vom Vater und vom Sohn die Rede wäre. Nein, wenn man den Text wörtlich nimmt, wenn man bei der Grammatik genau hinguckt, ist hier nur eine Person gemeint, nämlich Jesus, unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Es gibt eine grammatikalische Grundregel, die besagt, wenn im Griechischen zwei Hauptwörter, die im Singular stehen und keine Eigennamen sind, durch nur einen Artikel miteinander verbunden sind, dann bilden sie eine Einheit. Und genau das ist hier der Fall. Hätte Petrus von zwei Personen sprechen wollen, einmal von Gott, dem Vater und dem Retter Jesu Christi, dann hätte er vor Retter noch einen weiteren Artikel einbauen müssen. Hat er aber nicht gemacht. Und darum ist dieser Text ein starkes Zeugnis für die Gottheit Jesu, unseres Gottes und Retters Jesu Christi. Unser Retter Jesus ist also zugleich Gott. Dieser Vers ist kein Einzelfall im Neuen Testament. Es gibt viele weitere Zeugnisse dafür, dass das Neue Testament Jesus als Gott ehrt. Römer 9, Vers 5 zum Beispiel, Titus 2, 13, Hebräer 1, 8, Johannes 20, 28, wo Thomas zu Jesus sagt, mein Herr und mein Gott. Und auch hier im 2. Petrusbrief wird diese göttliche Würde des Herrn Jesus deutlich. Kapitel 1, Vers 16 redet von seiner Majestät. Die waren Augenzeugen seiner Majestät. Vers 17 redet von Ehre und Preis, die Jesus zuteil werden. Und im selben Vers sagt Gott, dass dieser Jesus mein lieber Sohn ist. Und ganz zum Schluss dieses zweiten Petrusbriefes, Kapitel 3, Vers 18, am Ende wird über Jesus gesagt, ihm sei Ehre zu allen Zeiten. Und dann haben wir einen weiteren Würdentitel des Herrn Jesus, den Petrus mit großer Freude benutzt, nämlich diese Wendung Herr und Heiland. Herr und Heiland. So steht es in Kapitel 1, Vers 11, in Kapitel 2, Vers 20, in Kapitel 3, Vers 2 und in Kapitel 3, Vers 18. Damit haben wir in diesem letzten Brief des Petrus noch einmal ein sehr klares Zeugnis dafür, dass Jesus wirklich der Herr ist. Und der Begriff, der hier für Herr steht, Kyrios, der wird eigentlich auf Gott angewandt. Und er macht deutlich, dass diese göttliche Würde des Kyrios nicht nur dem Vater, sondern auch dem Sohn gilt. Er ist Gott. Und er hat den Grund unseres göttlichen Lebens gelegt, als er am Kreuz für unsere Schuld starb, als er in der Auferstehung den Tod besiegte und als er dann uns persönlich dieses zugerechnet hat durch seine Gerechtigkeit, als wir ihn im Glauben ergriffen. Und er ist es auch, der jetzt dafür sorgt, dass wir im Glauben wachsen können. Der Glaube, den er uns geschenkt hat, ist nun der Ausgangspunkt für das Wachstum im Glauben, das er uns ebenfalls schenkt. Und genau das wünscht Petrus den Christen hier. In Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wir sollen also noch mehr von dieser Gnade bekommen. Wir stehen schon in der Gnade, wir haben schon diesen Frieden. Aber Gott gebe euch noch viel Gnade und Frieden. Er lasse euch darin wachsen. Seine Gnade und sein Frieden sollen unser Leben immer mehr prägen. Und wie kann das geschehen? Auch das sagt Petrus. Dadurch, dass wir Gott und Jesus noch mehr erkennen, durch die Erkenntnis Gottes und Jesu. Das Wort, was hier für Erkenntnis steht, noch an einigen anderen Stellen, ist nicht einfach nur der Begriff Erkenntnis wie Gnosis, sondern es ist noch ein Zusatz davor gefügt, Epignosis, also eine durch und durch greifende Erkenntnis. Dass wir mehr von Gott und Jesus kennen, mehr von Gott und Jesus verstehen und dass wir dann auch in der persönlichen Beziehung zu ihm wachsen. Hier in Vers 2 sind übrigens wieder beide Personen gemeint, sowohl der Vater als auch der Sohn. Das ist die Einleitung. Es ist eine riesige Hilfe, dass Petrus schon in diesen ersten beiden Versen die entscheidenden Pflöcke einschlägt. Wir wissen also genau, woran wir sind. Jesus ist Gott. Er hat uns gerettet vor dem Zorn Gottes, vor der Hölle, indem er uns seine Gerechtigkeit umgelegt hat wie einen Mantel. Und jetzt will er es weiterschenken, dass wir in dieser persönlichen Beziehung zu ihm wachsen, dass unser Leben viel von seiner Gnade geprägt wird. Und wem gilt das? Vers 1, allen, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben. Das ist die Grundlage des göttlichen Lebens. Und hier merkt man auch die ganze Erfahrung und die vielen Predigten des Petrus, wie er all diese Basisaussagen, diese ersten Verse hineingepackt hat. Das ist hochkonzentriert. Einer unserer Professoren immer gesagt hat, das ist hochkonzentriert, das müssen Sie auflösen wie Nescafé. Das war überhaupt nicht despektierlich gemeint. Damit wollte er nur deutlich machen, das ist eine Wahrheit auf engstem Raum komprimiert. Und das müssen Sie jetzt erklären, verstehen und in seinen Zusammenhängen aufzeigen. Und dann setzt Petrus also einen dicken Doppelpunkt hinter diesem Vers 2. Und der restliche Brief redet dann davon, wie dieses göttliche Leben, das wir im Glauben an Jesus empfangen, jetzt aufblühen und sich entfalten kann. Auch wodurch es gefährdet ist und wie man dieser Gefahr begegnen kann. Und das ist der Sinn der Bibeltage, dass wir hier einen Zwischenstopp machen. Dass wir uns persönlich prüfen können. Wie steht es mit mir persönlich? Ist das mein Glaube? Diene ich Jesus als meinem Herrn? Ehre ich und bete ich ihn an als meinen Gott? Und wenn ja, ist mein Glaube ein wachsender Glaube? Lebe ich täglich in der Bindung an Jesus? Es ist eine große Chance, hier einen Zwischenstopp einzulegen an diesem Wochenende und sich ganz neu ausrichten zu lassen von dem, was Gott uns durch diesen Petrusbrief geschenkt hat und auch ganz neuen Mut zu bekommen. Nach dem Grund des göttlichen Lebens redet Petrus nun, Römisch 2, über die Gestaltung des göttlichen Lebens. Jetzt geht es also um die Frage, was kommt nach dem Doppelpunkt? Und die Grundthese, die Petrus in diesen nächsten Versen, nämlich Vers 3 bis 11,
entfaltet lautet, gelebter Glaube ist wachsender Glaube. Gelebter Glaube ist wachsender Glaube. Und damit macht Petrus aller Mittelmäßigkeit den gar aus. Medioker, mittelmäßig ist ein Fremdwort für ihn. Petrus redet nicht zur Bescheidenheit, sondern er schöpft aus dem Vollen. Er ruft uns auf zu einer leidenschaftlichen Nachfolge Jesu. Und auch ihm merkt man trotz seines fortgeschrittenen Alters an, wie hingegeben er noch kurz vor seinem Tod in diesem Dienst für Jesus steht. Hören wir also, was er uns hier in diesen Versen 3 bis 11 ans Herz legt. Da sagt er: Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit, das kann man auch übersetzen als Selbstbeherrschung, und in der Selbstbeherrschung Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe. Einige übersetzen dann noch die Liebe zu allen Menschen, aber das steht da eigentlich nicht mehr, sondern in der brüderlichen Liebe die Liebe. Da ist nichts von Verzagtheit zu spüren. Da ist kein Herumdrucksen zu hören, wenn Petrus von diesem göttlichen Leben schreibt, das Jesus seinen Leuten schenkt. Und dann geht es weiter, Vers 8, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Kenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Keine Verzagtheit, sondern Vers 2, Gott gebe euch viel Gnade. Vers 3, Gott hat euch alles geschenkt. Vers 4, wir haben die teuren und allergrößten Verheißungen. Vers 8, dies soll alles reichlich bei euch sein. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 18 werden wir morgen sehen, wachset in der Gnade. Gelebter Glaube ist wachsend. Natürlich, Petrus kennt auch seine dunklen Stunden. Petrus kennt auch den zermürbenden Alltag. Petrus wusste genauso wie wir, dass dieses göttliche Leben manchmal kaum zu sehen ist, wenn der Staub des täglichen Trotz sich da drüber legt. Wenn die staubige Schicht des Alltags nicht einfach wegzupusten ist, sondern manchmal schwer wie Mehltau auf uns lastet. Das weiß Petrus auch. Und darum zeigt er uns in den nächsten Versen einen Weg, wie nun das göttliche Leben sich bei uns immer mehr durchsetzen kann. Und da erinnert er uns zunächst, Arabisch 1, an die Quelle des Wachstums. Also, wir befinden uns jetzt an dem Punkt Römisch 2, die Gestaltung des göttlichen Lebens, Arabisch 1, die Quelle des Wachstums. Lebendiger Glaube ist wachsender Glaube. Erstens, was ist die Quelle des Wachstums? Zweimal sagt Petrus hier in Vers 3 und Vers 4, dass Gott uns etwas schenkt. Er schenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Er schenkt uns die teuren und allergrößten Verheißungen. Und das passt genau zu dem, was Vers 1 sagt. Wir haben den Glauben empfangen und viel Gnade möge Gott uns geben. Er schenkt es uns. Wodurch? Durch seine göttliche Kraft, wie wir hier lesen in Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Und wie kommen wir ran an diese göttliche Kraft? Vers 3b, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Also dadurch, dass wir Jesus immer mehr kennenlernen. Genauso wie wir durch die Erkenntnis Jesu gerettet werden und Gottes Kinder werden, genauso bekommen wir durch diese persönliche Verbindung mit Jesus die Kraft, nun dieses göttliche Leben zu führen und darin zu wachsen. Und am Ende von Vers 3 erinnert Petrus übrigens nochmal daran, dass wir ohne das Eingreifen von Jesus niemals zum Glauben gekommen wären. Da sagt er, er hat uns berufen. Und dieses Berufen hängt in den biblischen Briefen ganz eng zusammen mit dem Erwählen. Das heißt, er hat uns berufen, nachdem er uns erwählt hat. Er hat ihr eingegriffen. Er hat unser Leben zu sich gezogen. Und er hat uns dahin gebracht, dass wir dann von ganzem Herzen uns im Glauben für ihn entscheiden durften und sein Angebot im Glauben ergriffen, seine Gnade im Glauben für uns persönlich angenommen haben. Und darum hat unser Glaube jetzt eine solche, entschuldigen Sie den Ausdruck, eine solche Power. Darum sind die Folgen so stark, weil dieser Glaube von Jesus gewirkt wurde in uns, weil es nicht selbstgemachtes ist, sondern etwas Göttliches, das er uns geschenkt hat. Und als Jesus uns so zu sich zog, als er uns den Glauben schenkt, hatte der mit ein bestimmtes Ziel. Vers 4, damit ihr Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Was ist es für ein Kontrast, den Vers 4 hier vor uns entfaltet? Ihr seid der verdorbenen Welt entronnen und stattdessen habt ihr Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Und nochmal, damit meint Petrus nicht, dass wir in irgendeiner Weise vergöttlicht wurden, dass wir ins Göttliche hineingezogen wurden, gewissermaßen aufgesogen wurden, wie das in manchen östlichen Religionen gedacht ist, sondern damit meint Petrus schlicht, dass wir persönlich mit Gott verbunden sind, dass wir in einer echten, persönlichen Gemeinschaft mit ihm leben, durch den Glauben. Hier ist wieder an Luthers berühmtes Ringbeispiel zu erinnern, wenn er sagt, wodurch hat der Finger den Brillanten an sich durch die Ringfassung. Und der Brillant, der kostbare Stein, das ist Christus. Und wodurch kommt Christus an unser Leben, in unser Leben? Durch den Glauben, was für den Brillanten die Ringfassung ist. Das ist für Christus unser Glaube. Wir haben Christus im Glauben. Dadurch sind wir wirklich mit ihm verbunden und leben in einer echten Gemeinschaft mit ihm. Paulus kann das genauso sagen. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Römer 8, Vers 9. Gottes Geist wohnt in euch. Also, Anteil an der göttlichen Natur bedeutet, ich bin persönlich mit Jesus verbunden. Anteil an der göttlichen Natur bedeutet zugleich, ich habe Anteil an seinem ewigen Leben. Er hat es mir bereits geschenkt, als ich zu ihm kam. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir müssen zwar noch durch das Tal des Todes, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und dennoch haben wir dieses ewige Leben, das uns keiner mehr wegnehmen kann. Und er wird uns keine Sekunde unseres Lebens mehr allein lassen. Und uns auch durch diese letzte Wegstrecke hindurchbringen, wie er gesagt hat. Anteil an der göttlichen Natur. Das bedeutet aber auch, dass wir durch diese Gemeinschaft mit Jesus immer stärker von seinem Wesen geprägt werden. Klar, das ist manchmal überdeckt. Da erleben wir Rückfälle. Da schämen wir uns manchmal über uns selbst, wie wenig das Wesen von Jesu an unserem Leben zu sehen ist. Und doch verändert er uns, doch verwandelt er uns. Wie Paulus, der Kollege von Petrus, in 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt, wir werden verwandelt in sein Bild, in Jesu Bild, immer mehr. Das alles bedeutet Anteil an der göttlichen Natur, persönliche Verbindung, Anteil an seinem ewigen Leben, immer mehr verwandelt in sein Bild. Und Petrus macht deutlich, Leute, das beginnt schon jetzt. Das beginnt nicht erst in der Zukunft. Gut, in der Zukunft wird es vollendet, aber beginnen, das ist schon jetzt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist schon unendlich viel in deinem Leben geschehen. Dann hat er objektiv schon ganz schön viel verändert und geschenkt, auch wenn wir das nicht immer merken. Und damit bist du jetzt ausreichend ausgestattet, allem voran mit der beständigen Beziehung zu ihm. Du hast eine Standleitung zum Himmel und kannst dadurch nun aktiv an diesem göttlichen Leben teilnehmen. Er ist die Quelle des Wachstums. Aber du hast auch einen Part dabei und das ist Arabisch 2. Nach der Quelle des Wachstums beschreibt Petrus nun die Mühe des Wachstums. Wobei Mühe fast der falsche Begriff ist. Der steht hier in unserer Übersetzung, Luther 84. Man sollte vielmehr sagen, der Eifer um das Wachstum. Mühe, das könnte missverstanden werden, dass das so etwas Gequältes ist. Der griechische Begriff, der hier steht, heißt Eifer, der Eifer des Wachstums. Das soll kein menschlicher Krampf sein, sondern ein leidenschaftliches Leben für Jesus, das gespeist und ermutigt und vitalisiert ist von seiner Nähe. Die Schlachterübersetzung hat diese Verbindung zwischen der Quelle des Wachstums und dem Eifer des Wachstums in Vers 5 sehr gut aufgenommen. Da übersetzt Schlachter, so setzt eben deshalb allen Eifer da rein. Eben deshalb bezieht sich auf die Verse 3 und 4. Eben weil
ihr an die Quelle des Wachstums angeschlossen seid, weil Jesus euch so viel schenkt. Deshalb könnt und sollt und dürft ihr allen Eifer da reinsetzen, nun ihm zu dienen. Und sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Krampf und Eifer. Krampf und Eifer. Ich habe versucht, mir das klar zu machen am Unterschied zwischen einer Glühlampe und den alten Fahrradlampen, die mit Dynamo betrieben wurden, zu der Zeit, als meine Generation noch Fahrrad gefahren ist. Worin liegt der Unterschied? Die Glühlampe, die müssen Sie richtig reinschrauben, aber dann brennt sie. Dann brennt sie, weil sie angeschlossen ist an die richtige Energiequelle. Und wenn sie richtig angeschlossen ist, dann flackert sie nicht. Wenn sie funktioniert, wenn sie richtig eingeschraubt ist, dann brennt sie. Und wie war das mit der alten Fahrradlampe? Ich meine, heute gibt es ja schon Batterien, die das gewissermaßen übernehmen. Aber damals war es so, die Fahrradlampe hatte nur Licht, wenn man fuhr. Wenn die Reibung zwischen dem Reifen und dem Dynamo stimmte und manchmal flackerte das Licht, wenn es bergauf ging und man nicht so schnell fahren konnte. Es war ein ewiges Mühen und Kämpfen, dass man trat und trat und trat und solange man trat, funktionierte das Licht so einigermaßen. Sobald man nicht mehr richtig trat, hört es wieder auf zu leuchten und flackerte nur noch ganz müde. Das ist der Unterschied zwischen Glühlampe und Fahrradlampe, zwischen Eifer und Krampf. In der Nachfolge Jesu sollen wir Glühlampen sein, weil wir angeschlossen sind an sein Netz. Angeschlossen sind an seine Quelle und dann leuchten wir. Auch das Bild kann man noch weiter entfalten und sagen, gut, wenn die Birne nicht richtig in der Fassung ist, wenn sie nicht richtig reingeschraubt ist, wenn die Verbindung da nicht stimmt, dann kann auch eine Glühlampe mal flackern. Also wenn unsere Beziehung zu Jesus gestört ist durch irgendwelche Dinge, durch Sünde, durch Trägheit unsererseits, dann kann das auch mal flackern. Aber im Regelfall, wenn die Glühlampe eingeschraubt ist, und angeschaltet, dann leuchtet sie. Und das ist der Unterschied zwischen Eifer und Krampf und verkrampfter Mühe. Jesus schenkt uns also sein Licht. Er schenkt uns den Indikativ und erst dann erfolgt der Imperativ. Erst dann macht er uns unsere Verantwortung deutlich. Das ist wie in den meisten Paulusbriefen. Am Anfang wird erst der Indikativ ausgiebig entfaltet. Was hat Gott uns geschenkt? Was ist die Basis, die Grundlage unseres Christenlebens? Und auf dieser Basis kann dann auch die Aufforderung kommen. Der Imperativ, der Anspruch. Und jetzt lebe das aus. Lebe das gehorsam aus, was der Herr dir geschenkt hat. Und wie das praktisch aussieht, zeigt Petrus uns dann in den Versen 5 bis 7 mit Hilfe einer Kette, die 7 Glieder hat. Was machen diese 7 Glieder deutlich? Damit geht es nach der Pause weiter. So, redaktionelle Anmerkung. Hiermit endet der nachträglich gesprochene Text, der die Lücke schließen soll zwischen dem Anfang des Vortrags, bei dem die Aufnahme noch geklappt hat, und dem zweiten Hauptteil des Vortrags, bei dem die Aufnahme dann wieder geklappt hat. Und ich hoffe, dass jetzt durch das Nachliefern dieses Brückenteils der Inhalt des gesamten Vortrags zugänglich und für den Hörer einigermaßen gut nachzuverfolgen ist.